aus Johannes 13 eine bekannte Geschichte, die Fußwaschung. Ich lese uns zunächst einmal die Verse 1 bis 5. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommenen Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein leinenes Tuch um, dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Die meisten von uns kennen die Geschichte. Es geht dann weiter, dass Jesus mit dem Petrus einen intensiven Dialog führt. Und als diese Fußwaschung dann abgeschlossen ist, geht es weiter. Ich lese uns noch die Verse 12 bis 17. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr, der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt.
So eine Hierarchie hat einige Vorteile, nämlich, dass die Aufgabenverteilung, also wer was zu tun hat, immer ganz klar geregelt ist. Das ist wieder. Genau. Es gibt verschiedene Bereiche und jeder Bereich weiß, was er zu tun hat oder auch nicht zu tun hat. Es gibt Stabilität, weil eben jeder das weiß, wie die Abläufe sind und wie das in der jeweiligen Organisation funktioniert. Es hat aber auch einen Nachteil, so eine steile Hierarchie, nämlich, dass alle Aufgaben, die da getan werden in so einer Organisation, auf einen einzigen Zweck abzielen, nämlich den Willen der Organisationsleitung, also der Person, die ganz oben steht, durchzuführen. Die Leitung gibt die Ziele vor und je nachdem, wie streng sie ist, auch die Wege, wie die Ziele erreicht werden können. Die Ziele werden dann überprüft und es wird dann geschaut, ob alles im Sinne der Chefs vonstatten geht. Mit so einer Position kommt viel Macht einher und zu viel Macht, da gibt es viele Beispiele, korrumpiert den Menschen. Oft lesen wir von Skandalen von Top-Managern in unseren Zeitungen, die ihre Macht missbraucht haben. Oder Korruption ist auch einer der Hauptgründe für die massive und weltweite Armut, die wir selbst heutzutage noch haben. Und es gibt zwar mittlerweile auch moderne Organisationsmodelle, wo die Menschen, die weiter unten sind, vielleicht mehr zu sagen haben, wo die Macht besser verteilt ist. Aber immer ist es eigentlich so, dass einige Menschen über anderen Menschen stehen. Jesus stellt dieses Denken, das weltliche Denken, ziemlich auf den Kopf und er tut es immer wieder. Zu den Pharisäern sagt er, dass nicht die Gesetze das Wichtige sind, die Gesetze einzuhalten und danach zu leben, sondern dass es auf die Herzenshaltung ankommt und ob der Glaube an Gott da ist. Damals überhaupt nicht zu verstehen für die Menschen. Auch die Jünger überraschte nicht das einzige Mal, als Jesus am Brunnen mit der samaritanischen Frau ins Gespräch kommt. Ihr kennt die Geschichte mit Sicherheit. Damals unvorstellbar. Ein jüdischer Mann fängt ein Gespräch mit einer samaritanischen Frau an. Für die Jünger war das alles andere als normal und sie haben das überhaupt nicht verstanden, wie Jesus so handelt. Und auch zur Hierarchie in der Gruppe, wie zum Beispiel der Gruppe von den Jüngern, hat Jesus einiges zu sagen und er hat dazu Dinge gesagt, die damals auch für die Menschen, für die Jünger und für die anderen völlig sinnlos erschienen. Um in dem Bild der Hierarchie zu bleiben, war es oder ist bei Jesus so, also praktisch umgedreht. Er sagt dazu, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das sagt Jesus in Matthäus 23. Die Bibel ist voll von Charakteren, die auf das hindeuten, was sich in der Perfektion von Jesus erfüllen wird, die dienende Leiterschaft. Zwar immer nur bruchstückhaft, weil die ganzen Charaktere in der Bibel waren ja auch nur Menschen, waren auch Sünder, hatten auch Fehler. Und doch hat Gott immer wieder verschiedene Menschen dazu gebraucht, das zu antizipieren, was dann in Jesus perfekt gemacht wird. Und er hat die Menschen dazu gebraucht, den Weg von seinem heiligen Volk, den Israeliten, zu ebnen. Der Weg, der dann darin mündete, in Jesus, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und der heutige Predigttext ist über so eine bekannte Person des Alten Testaments. Es wurde vorher schon angesprochen. Die Person hat diese göttliche Hierarchie, wo der Leiter oder wo allgemein Menschen anderen dienen sollen und nicht ihre Macht über andere Menschen ausspielen sollen, der das schon ganz gut gelebt hat mit vielen Fehlern, aber der das schon antizipiert hat, was Jesus dann in Jesus perfektioniert wurde. Und obwohl er auch ein Sünder war mit vielen menschlichen Fehlern, können wir heutzutage ziemlich viel von der Person lernen. Und Johnny hat sich bereit erklärt, den Bibeltext für uns vorzulesen. Ich bitte dich, den jetzt kurz vorzulesen.
Ich lese aus Genesis 12, Verse 1 bis 9. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deiner Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham immer weiter bis ins Südland.
Vielen Dank. Abraham ist einer der bekanntesten Personen im Alten Testament. Er hieß damals noch Abram, was so viel wie erhabener Vater heißt. Und später bekam er dann seinen Namen, wie wir ihn besser kennen, Abraham. Das heißt Vater einer Menge. Und das nicht zufällig, denn wie wir wissen, war Abraham ja tatsächlich der Stammvater nicht nur der Juden und Christen, sondern auch der Muslime. Also er war tatsächlich der Vater einer Menge. Und bis es aber soweit kommen sollte, war es ein weiter Weg. Zu Beginn von Abrahams Geschichte war seine Familie, sein Stamm, auf dem Weg aus seiner Heimatstadt Ur Richtung Kanaan. Ich habe da mal eine Karte mitgebracht, dass man sich das besser vorstellen kann. Damals lebte sein Vater Terach noch. Und in der damaligen Zeit hieß es, dass Terach als der älteste Mann in dem Stamm oder in der Familie dementsprechend auch das Sagen hatte. Stichwort Hierarchie. Der Terach, der stand ganz oben. Und auf dem Weg nach Kanaan stoppte die Familie oder der Stamm schon in Haran, also circa auf halbem Weg. Hier ist Ur, die Heimatstadt, und hier ist Haran, und sie waren auf dem Weg nach Kanaan. Und da haben sie gestoppt und sich niedergelassen. Es heißt da ja, sie ließen sich in Haran nieder. Und interessant ist dabei, dass die Familie bis jetzt nur einem großen Fluss entlang gegangen ist, nämlich dem Euphrat. Und die nächste Strecke, die jetzt noch vor ihnen lag, also von hier oben nach hier unten, da gibt's nichts als Wüste. Das waren 400 Kilometer, also keine kurze Strecke und kein entspannter Weg, nicht gemütlich am See rein entlang, sondern durch die Wüste. Und was bedeutet das, dass die da gestoppt haben? Als ältester Sohn hatte Abraham zuerst die Führung inne, als entweder sein Vater Terach gestorben ist oder zumindest als Terach nicht mehr fähig war, selber die Leiterschaft auszuüben. Und erst dann wurde Abraham der Leiter. Und genau ab da beginnen auch die Ereignisse, die Gott mit seinem Diener Abraham vorhatte. Und klar, die Bibelstelle beschreibt zuallererst die Verheißung schlechthin, die Gott seinem Diener Abraham gegeben hat und die sich auch noch viel weiter durch die Geschichte zieht bis zum heutigen Tag. Aber heute wollen wir uns eher mal die Aspekte angucken, die Abraham zu einem Diener Gottes machen. Und warum das eigentlich für uns jetzt noch ein paar tausend Jahre später wichtig sein sollte. Drei Dinge stechen da besonders heraus, sind mir aufgefallen beim Lesen. Zum einen, Abraham war ein gehorsamer Diener. Abraham war ein vertrauensvoller Diener Gottes und er war auch ein dankbarer Diener Gottes. Ein gehorsamer Diener Gottes. Nachdem Gott Abraham befohlen hat, zu gehen und alles zu verlassen, was in der damaligen Zeit wichtig war, sein Stamm, seine Familie, war sozusagen seine Lebensversicherung, also das Wichtigste, was er haben konnte. Abraham hat nicht gezögert, er ist losgegangen. Während in Vers 1 bis 3 der Befehl Gottes zu lesen ist, dass Abraham gehen soll, heißt es direkt in Vers 4, Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Abraham war gehorsam, er wollte nicht erst das und das und das machen und dann erst dem Ruf Gottes folgen, sondern er ist direkt losgegangen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, die Familie ist ja, die haben sich niedergelassen in Haran. War Abraham dann überhaupt gehorsam? Hätte er nicht einfach weitergehen können, direkt nach Kanaan, direkt dahin, wo Gott ihn ruft? Dazu kann ich sagen, dass selbst die bekanntesten Diener Gottes wie Abraham auch damals in ihrer oder sie mussten sich immer wieder in ihrer eigenen Kultur und ihren eigenen Umständen und in ihrer eigenen Zeit zurechtfinden. Also sie waren nicht losgelöst davon. Und Entscheidungen, die man so trifft, ganz allgemein, sind ja immer von äußeren Umständen und von anderen Menschen abhängig. In Abrahams Zeit war es eben so, dass der Terach, sein Vater, der Chef war und er hatte das Sagen. Er konnte in dieser Situation dementsprechend nicht einfach weitergehen. Und jetzt kann man sagen, gut, das war bei Abraham so, ist schon ein paar Jahre her, wir leben in einer anderen Gesellschaft heute. Aber das hat, glaube ich, mehr mit uns zu tun, als wir ja manchmal uns zu denken trauen. Wir leben ja in einer individualistischen Kultur und denken oft, ich kann meine Entscheidungen ganz für mich alleine treffen. Ich kann tun und lassen, was ich will, ganz unabhängig von meiner Familie, von meinen Eltern, von meinen Freunden und Verwandten. Ich bin völlig frei in dem, was ich tue. Und je länger ich aber so über den Satz nachdenke und auf mein eigenes Leben schaue, desto skeptischer werde ich über die Aussage und frage mich, ob das eigentlich wirklich so ist, ob das stimmt. Ich merke, dass durch die Denkweise ziemlich schnell sowas wie so ein Stolzgefühl entstehen kann. Und das ist ja eigentlich so ziemlich das Gegenteil von demütigem Vertrauen auf Gott und ja. In unserer Kultur, denke ich, habe ich alle Freiheiten, meine Entscheidungen zu treffen und mein Leben so zu gestalten, wie ich das will. Das habe alles ich geschafft, was ich bis jetzt erreicht habe. Ich habe das doch erreicht, dass ich schon einen Bachelor habe. Oder ich habe es geschafft, dass ich Leiter der SND geworden bin oder sonst irgendwas. Und letztendlich ist es aber weder mein Verdienst, dass ich in dem Teil der Welt aufwachsen durfte, hier in Deutschland, wo ich täglich genug zu essen und zu trinken habe. Es ist auch nicht mein Verdienst, dass ich körperlich gesund sein darf, dass ich nicht an einer Krankheit beispielsweise erkrankt bin und dass ich jetzt hier stehen kann, körperlich gesund und so weiter. Ich stelle also fest, viele Dinge kann ich tun und lassen, wie ich will. Aber viele andere Dinge, und ich würde sagen, der überwältigende Großteil steht deutlich über mir. Da kann ich nichts dazu tun. Das hängt allein von Gott ab. Was aber auch sicher ist, Gott handelt durch Menschen in ihrer Kultur und durch ihre jeweiligen Umstände hindurch. Deshalb war es damals für Abraham nicht zu spät, als er dann losging, als sein Vater die Leiterschaft abgegeben hat. Entweder er ist gestorben oder er war einfach zu alt. Es war nicht zu spät, als die verwandtschaftlichen Verhältnisse von Abraham das zugelassen haben, dass er weiterzieht. Und heute wissen wir ganz genau, welchen Weg Gott mit Abraham gegangen ist. Wir wissen, welche Geschichte er mit ihm geschrieben hat, bis zum heutigen Tag mit dem Volk Israel. Abraham hat Gott schlichtweg vertraut. Er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Heißt später in Kapitel 15. Gott sucht gehorsame Menschen wie Abraham, die seinen Plan höher stellen als eigene Ideen und Vorstellungen. Als Abraham Gottes Auftrag gehorchte und losging, ließ Gott das nicht unbelohnt. In Vers 7, kurz später, lesen wir, als Gott Abraham nochmal erschien, da sagt er, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Und Gott hat Abrahams Gehorsam belohnt und die Geschichte ging weiter. Abraham war auch ein vertrauensvoller Diener Gottes. Er machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und der Vers, der zeigt nicht nur den Gehorsam Abrahams, sondern auch sein tiefes Vertrauen in Gott. Das wird klar, wenn man kurz vorher in dem Text liest, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Gott spezifiziert seinen Auftrag an Abraham nicht wirklich, also eigentlich überhaupt nicht. Abraham weiß eigentlich überhaupt nicht, was er tun soll. Gott sagt einfach, geh in das Land, das ich dir zeigen will. Die Verheißungen, die Gott Abraham gibt, klar, die sind lukrativ. Ich will dir viele Nachkommen geben, ich will dich reich segnen und du sollst bekannt werden in dieser Welt. Alles gut und schön, aber zu dem Zeitpunkt hatte Abraham noch überhaupt keine Garantie, dass das irgendwann mal eintreffen wird. Und vor allem manche Zusagen, die Gott ihm gegeben hat, betreffen ja nicht mal Abraham selbst. Du wirst viele Nachkommen haben, bis jetzt sind noch keine da. Die Nachkommen werden das Land erben. Das betrifft Abraham selber überhaupt nicht. Hält ihn das davon ab, loszugehen? Offensichtlich nicht, wie wir dann in Vers 4 lesen. Was lernen wir also von Abraham über das Vertrauen in Gott? Abraham vertraut Gott, obwohl er keine Garantie hat, ob die Zusagen, die Gott ihm gegeben hat, irgendwann mal eintreffen. Und viel, was Gott ihm versprochen hat, wird eh erst nach dem Tod von Abraham eintreffen. Wie ist es bei Ihnen, bei dir, in Ihrem Glaubensleben? Ich erwische mich ziemlich oft dabei, dass ich denke, bestimmte Dinge weiß ich besser als Gott. Wäre es nicht besser, ich hätte den Nebenjob gekriegt, dass ich mein Studium besser finanzieren kann? Oder wäre es nicht besser für meine berufliche Zukunft, für meine Flexibilität im Beruf, wenn ich viel besser abgeschnitten hätte in meinem Studium? Vor kurzem wurde mein Fahrrad geklaut aus dem Keller. Da frage ich mich auch, dient es eigentlich wirklich zu meinem Besten? Ich kann es nicht wirklich verstehen. Ein guter Freund von mir nennt das Lichtschalterprinzip. Ganz simples Prinzip. So wie ich den Lichtschalter betätige, umlege und wenn die Glühbirnen funktionieren, dann geht das Licht an. Und genau so denken wir manchmal, funktioniert Gott. Ich habe so meine Vorstellungen von meinem Leben, wie das zu laufen hat. Und Gott soll sozusagen nach meiner Pfeife tanzen und nicht andersrum. Das ist, glaube ich, ein weit verbreitetes Phänomen und ich selber erwische mich ganz oft auch bei dem Denken. Und das kann oft darin münden, dass wir glauben, bestimmte Dinge sind Gott egal. Und wie wir wissen, hat Abraham Gott auch nicht immer vertraut. Stichwort Nachkommen. Irgendwann hat das Vertrauen von Abraham auch kurzzeitig aufgehört und er hat dann anders gehandelt, als Gott es von ihm wollte. Und doch ging er los in das unbekannte Land, das sogar noch von einem anderen Volk bewohnt war. Es heißt, die Kanaaniter haben noch da gewohnt. Abraham ging trotzdem los und hielt einfach nur schlicht und ergreifend an der Zusage Gottes fest, an seiner Verheißung. Er vertraute ihm. Er ging los und glaubte, dass Gott sein Nachkommen das Land schenken wird. Und so dürfen wir auch auf die Zusagen von Gott vertrauen, die er uns gibt durch Jesus am Kreuz, die er uns ein für alle Mal gegeben hat, die unwiderruflich sind. Selbst wenn es manchmal überhaupt nicht so aussieht in unserem Leben, als würde das irgendwie zutreffen. Wir dürfen Gott vertrauen. Abraham war auch ein dankbarer Diener Gottes. Es wird jetzt noch ein kürzerer, aber auch ein wichtiger Punkt. An zwei Stellen in dem Bibeltext dankt Abraham Gott. Zum einen in Vers 7, wo Gott sagt, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Daraufhin geht Abraham hin, baut Gott einen Altar. War damals ein Zeichen, ein Ausdruck der Dankbarkeit und der Anbetung. Und die zweite Stelle, als Abraham in Kanaan angekommen ist und seine Zelte aufgeschlagen hat, als er zum ersten Mal da richtig gesettelt ist nach der aufregenden Reise durch die Wüste, dankt er Gott erstmal für alles, was geschehen ist und dass Gott ihn sicher hierher gebracht hat. Ich finde es bemerkenswert, unter welchen Umständen Abraham Gott dankt. Wenn man sich Abrahams Leben nämlich über die Bibelstelle hinaus anschaut, dann funktioniert das ungefähr immer nach einem Schema. Und zwar, Gott sagt zu Abraham beispielsweise, ich werde dir viele Nachkommen schenken. Abraham ist schon sehr alt zu dem Zeitpunkt, fragt Gott oder denkt sich zumindest, wann denn? Und Gott sagt, das werde ich dir noch zeigen. Als er dann endlich seinen Sohn Isaak hat, nach vielen anderen Strapazen, sagt Gott, es funktioniert mein Mikrofon.
Okay. Ja, passt. Als er dann nach langer Zeit seinen Sohn Isaak bekommen hat, Gott sein Versprechen erfüllt hat, dass er zumindest mal den einen Nachkommen hat, sagt Gott: Geh los, geh auf diesen Berg und opfere deinen Sohn Isaak. Abraham, vermutlich mehr als perplex, fragt sich: Warum? Du hast mir Nachkommen versprochen und jetzt soll ich hingehen und meinen Sohn opfern. Und Gott sagt darauf: Das werde ich dir noch zeigen. Abraham versteht's nicht, gehorcht aber. In unserem Text sagt Gott: Geh los, verlass alles, was du kennst, was dir wichtig ist, was dir Sicherheit in deinem Leben gibt, und verlass das alles. Abraham fragt: Wohin genau? Und Gott sagt: Das zeige ich dir dann. Und das zieht sich durch Abrahams Leben hindurch. Wie gesagt, so gut wie nichts von dem, was Gott Abraham versprochen hat, ist zu seinen Lebzeiten eingetroffen. Keine unzähligen Nachkommen, kein eigenes Land, das ihm gehört, und auch kein Ruhm in der Welt. Abraham glaubt also nicht nur an Gott, dass er irgendwie da ist, sondern er glaubt Gott. Er glaubt seiner Zusage, dass das irgendwann eintreffen wird. Und in all dem dankt Abraham Gott. Wir haben jetzt also bis jetzt drei verschiedene Punkte gehört, dass Abraham ein gehorsamer Diener Gottes ist, dass er ein vertrauensvoller und auch ein dankbarer Diener Gottes ist. Gehorsam, Vertrauen auf Gott, Dankbarkeit gegenüber Gott sind drei große Dinge, drei Riesendinge. Und ich glaube nicht, dass ich hier im Saal der Einzige bin, der mit den drei Dingen ziemlich oft zu kämpfen hat. Kämpft, hinfällt, wieder aufsteht und wieder von vorne. Kämpft, hinfällt. Der Kampf ist real und der Kampf ist auch eine Realität, vielleicht vor allem für uns als Christen. Und doch wissen wir aus Gottes Wort, dass wir jemand haben, der von sich sagt und der das auch ist, dass er der gute Hirte ist, der seine Schafe nicht im Stich lässt. Der gute Hirte ist nicht von unseren aktuellen Lebensumständen abhängig. Wir können durchatmen und ihm vertrauen. Er ist der gleiche gute Hirte, sagt er, gestern, heute und für immer. Jesus durchdringt nicht nur unseren aktuellen Gemütszustand, er durchdringt selbst unsere Kultur und die anderen Umstände, in denen wir uns so in unserer individualistischen Kultur der vermeintlichen Freiheit befinden. Jesus durchdringt das. Und wie er auch bei Abraham die Kultur durchdrungen hat und durch ihn gehandelt hat, so kann er auch durch uns handeln. Er ist der, der uns wahres Vertrauen gibt. Wenn er sagt, dass das Leben, das ewige Leben schon im Hier und Jetzt anfängt. Jesus ist der wahre und perfekte Diener Gottes, der viel bessere Abraham, der nicht nur sein Land hinter sich gelassen hat, sondern sogar seinen Thron für uns verließ. Er ist dem Auftrag Gottes uneingeschränkt gefolgt, nicht nur seine Umgebung zu verlassen, sein Gewohntes zu verlassen. Er war bei Gott, er ist Gott und er ist auf die Erde gekommen. Nicht nur das hat er verlassen, sondern er hat seine Göttlichkeit abgelegt, um bei uns Menschen zu sein, sein zu können. Er, der ohne Schuld war, ohne Sünde, der für uns ans Kreuz gegangen ist und die Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen hat, von dir und von mir. Die Frage ist nur, nimmst du ihn an? Wir werden in dem Kampf immer wieder hinfallen. Die Frage ist nur dann, vertrauen wir ihm? Die Schwierigkeiten, die es in unserer Welt gibt, die werden wir nie lösen können. Die werden immer weitergehen. Seine Zusage an uns bleibt aber, die bleibt ewig bestehen, für immer. Und wir werden im Gehorsam und im Vertrauen auf Gott und in der Dankbarkeit ganz oft hinfallen. Die Frage ist nur, schauen wir dann auf den wahren Diener Gottes, auf Jesus Christus? Ich würde noch beten.